Hallo und herzlich willkommen zur Episode 64 vom Wechselzone Podcast mit Adrian.
Hallo, ich grüße euch.
Und mit mir, Lukas. Bevor wir anfangen, wollte ich erstmal auf was ganz Wichtiges, und zwar, wir haben Singlets, beziehungsweise wir wollen welche uns bestellen. Und ich habe ja eins vom Adrian bekommen. Und jetzt wurden wir vor kurzem gefragt, wie man an die rankommt. Und ich glaube, wir wollen momentan eine Massenbestellung machen. Ist das nicht so, Adrian?
Massenbestellung ist jetzt leicht übertrieben, nein. Aber wir wollen ein paar bestellen, ja. Wir haben ja auch schon ein paar, es gibt ein paar Leute, die sich dafür interessieren, die sich bei uns gemeldet haben und eins haben möchten. Und wir haben heute, ist Dienstag, der 15. Mai. Ich habe mir gedacht, wir warten noch bis Freitag, bis den kommenden Freitag, und dann, dann bestellen wir. Also wir haben jetzt eigentlich genug, dass wir auch so mit kleinen Rabatt bestellen können.
Okay. Die Farbe ist dann weiß, oder?
Die Farbe ist weiß, ja.
Okay, gut. Also weiße Singlets, wer eins haben möchte, sollte sich mal bei uns melden.
Ja, bei Strava Club gibt es ja den Beitrag dazu auch mit dem Foto von dir, mit dem Shirt. Von daher kann man sich das auch angucken, wie es aussieht.
Und ihr könnt euch auf allen bekannten Wegen, Facebook, E-Mail oder privat uns ansprechen.
Genau.
Gut, des Weiteren soll ich dich unbekannterweise vom Tim grüßen. Mhm. Der war mein Partner bei der WHEW-Staffel, Hörer erster Stunde. Damit seist du hier gegrüßt. Und
ja, Dankeschön. Dankeschön, ja. Tim. Schöne Grüße aus der Wechselzone.
Also Tim kann man, ich glaube, das gar nicht bei Instagram, aber bei Strava kann man ihn unter Tim Bikomat 3000 finden. Und Tim, wir machen das Bikomat, damit gehen wir jetzt viral und machen das, was du eigentlich von vornherein machen wolltest. Er wird schon verstehen, was wir machen, was wir meinen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zu unserem Training über. Denn es ist nicht mehr lange bis zu unserem gemeinsamen Swim and Run Wettkampf. Mhm. Ich weiß noch immer nicht genau, wo das ist. Ich hatte immer gedacht, das wäre am Rande von Aschaffenburg, aber anscheinend ist das da nicht so.
Doch.
Ja.
Ist es.
Okay. Ja, warum nicht? Ja, weil du letztens irgendwie gesagt hast, das wäre irgendwie außerhalb von Aschaffenburg, deswegen.
Ja, es ist nicht in Aschaffenburg, aber es ist bei Aschaffenburg.
Okay.
Ja.
Naja, gut. Hauptsache, ich habe es nicht mehr ganz so weit dahin. Erzähl mal, wie ist denn dein Training so bis jetzt? Fühlst du dich langsam fit?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, fühle ich mich seit ein paar Tagen einfach auf gut Deutsch scheiße. Also ich bin wirklich, ich bin ziemlich müde, obwohl so das Training so vom Umfang her abgenommen hat, weil das Radfahren jetzt fehlt. Ich konzentriere mich tatsächlich jetzt nur auf Schwimmen und Laufen und vor allem aufs Laufen, weil Schleiden hat gezeigt, das ist mein großes Defizit. Ich meine, was eigentlich auch von vornherein klar war, da ich nicht allzu viel in den letzten Monaten gelaufen bin. Das versuche ich jetzt so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, und es läuft ganz gut, ich bin zufrieden und hoffe, dass noch in den verbleibenden zwei Wochen sind es noch, ne? Also zweieinhalb, dass ich so meine Laufschwäche ein bisschen ausmerze, und beim Schwimmen geht's ja sowieso, läuft's ja sowieso ganz gut. Aber ich muss sagen, ich muss schon etwas aufpassen, weil ich mich doch sehr müde fühle. Also momentan geht's bei mir sehr viel, ist sehr viel los drumherum, viele Termine und so weiter. Also ohne jetzt, also so das übliche Mimimi, aber das wirkt sich auch aufs Training aus, und das Training, vor allem Laufen, ist ja auch nicht ohne. Also mit Intervallen und Tempoläufen und so weiter. Und bin ich doch schon leicht müde. Ja, ich habe mir vorgenommen, diese Woche noch auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Intensität reinzubringen, und so peu à peu gehe ich dann nochmal wieder wieder etwas zurück, um jetzt wirklich erholt in den Swimrun reinzugehen, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt bin.
Ja, du hast es ein bisschen leichter als ich, weil laufen kannst du eigentlich quasi immer, wenn du möchtest, und ich muss versuchen, das Schwimmen ein bisschen aufzuholen und bin da auf Öffnungszeiten und so angewiesen, beziehungsweise auch halt auf Arbeitszeiten, obwohl eigentlich letzte Woche das Wetter prädestiniert dafür war. Ich war jetzt auch mal im Montabaur im Schwimmbad, ich habe denen ein bisschen Unrecht getan, aber ja, wer lesen kann, ist im Vorteil, würde ich mal behaupten, weil als ich ins Schwimmbad ging, ich wollte nach der Nachtschicht so ziemlich früh, so früh wie möglich dahin gehen, also war ich so, 13 Uhr hat's aufgemacht, ich war so 10 Minuten später drinne, und als ich drin war, habe ich dann gemerkt, es ist von 13 Uhr bis 14.30 Uhr Seniorenschwimmen.
Okay.
Aber die waren wirklich Schwimmer, also das muss ich sagen. Die haben jetzt nicht so rumgeplanscht, sondern also da war eine Bahn abgesperrt und da waren zwei Senioren, und also ein Mann, eine Frau war da, und die sind richtig da rumgeschwommen. Also da habe ich mich dazugesellt und sind als im Kreis geschwommen. Ich war natürlich deutlich schneller als die, weil der eine ist mal Rücken geschwommen, dann ist er mal Brust geschwommen, und die andere, die ist halt nur Brust geschwommen die ganze Zeit, aber es hat super geklappt.
Okay.
Ja. Und jetzt habe ich halt auch mal, jetzt hast du mir ja die Paddles zugeschickt, die habe ich dann halt am letzten Donnerstag mal ausprobiert. Ja, fühlt sich ein bisschen gewöhnungsbedürftig an, aber...
ist es auch, und damit musst du auch aufpassen, ne? Also wichtig ist es halt mit Paddles, dass man den Armzug wirklich bis zum Ende, was halt mit Paddles anfangs nicht ganz einfach ist, bis zum Ende durchführt, also richtig, ne, bis zur Hüfte durchzieht. Und jetzt nicht irgendwie die Armbewegung irgendwie so in der Hälfte dann irgendwie abbricht, weil es halt zu schwer wird. Deshalb solltest du das so, ne, also wirklich anfangs nur ja beschränkt benutzen und dann halt immer wieder die halt einbauen. Beim Swimrun, wenn wir die Dinger die ganze Zeit anhaben. Ich hoffe, dass du bis dahin sich so einigermaßen dran gewöhnt hast. Ja, und vor allem, man kann sich auch schnell mit den Dingern verletzen, ne? Wenn man jetzt zu viel auf einmal damit macht und so weiter, dann kann man sich auch damit verletzen. Ja,
aber ich muss mal sagen, die Distanz, die wir dann halt immer an einem Stück schwimmen, ist ja auch überschaubar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mehrere hundert Meter da in einem Stück damit schwimmen müsste.
Ja, ich meine, lass mich mal ganz schnell gucken, weil
ich meine, das meiste, also, was wir am Stück schwimmen, ist 200 Meter.
Nein. Nee, ganz anders. Also mal kurz zum Ablauf, also der erste Lauf ist 600 Meter, dann schwimmen wir 750. Dann der nächste Lauf ist 200 Meter, dann schwimmen wir 420. Dann der nächste Lauf ist 4,1 Kilometer und dann schwimmen wir 930 Meter. Dann der nächste Lauf ist 4 Kilometer und dann schwimmen wir 650 Meter und dann laufen wir nochmal 1,2 und dann sind wir fertig. Dann haben wir 10 Kilometer schwimmen und 2,7 laufen. Also die Schwimmabschnitte sind schon relativ lang. Bitte?
Umgekehrt, oder? Nein, da hab ich
10 Kilometer laufen, 2,7 schwimmen.
Ja, nee, weil du gesagt hast, 10 Kilometer schwimmen.
Okay, dann umgekehrt. Ja, das Schwimmen ist mir wichtiger wie Laufen, deshalb habe ich das halt so, weißt du, das Laufen, ja, ist halt Laufen. Aber 750, 420, 930, 650, also 200 Meter hast du nicht, nein. Okay, ja, dementsprechend...
Mit dem ersten, ich dachte, wir schwimmen als erstes, deswegen...
Nee, man läuft immer als erstes. Du läufst immer zum Wasser, ne? Ja, wahrscheinlich auch
man läuft nur ein paar Meter bis zum Wasser und dann geht man schon rein, so habe ich jetzt gedacht.
Ja, 600 Meter ist ja auch nicht allzu viel. Nee. Ich schätze mal, die machen das auch immer so, um das Feld irgendwie zu etwas zu entzehren. Und ich finde, beim Swimrun macht es auch irgendwie Sinn, erstmal zu laufen und jetzt irgendwie im Wasser anzufangen. Ja. Also, ich meine, du siehst das ja auch an deinen Schwimmplänen, also du hast schon auch relativ ja, sag ich mal, mittel bis lange Intervalle bei dir drin, ne? Jetzt so peu à peu.
Ja.
Weil halt eben halt die Strecken auch, die sind nicht gerade kurz, ne? Also wenn man jetzt irgendwie so das Schwimmen nicht gewohnt ist, dann sind 930 Meter, wo du schon, ja, gute 5 Kilometer in den Beinen hast, so vom Laufen her auch, glaube ich, nicht ganz ohne für jemand, ne? Der jetzt irgendwie jetzt nicht allzu viel geschwommen ist.
Naja, es geht ja erstmal darum, auf den Geschmack zu kommen.
Und, ja, überhaupt das Ding, klar, ich kann es auch nicht abschätzen. Ich weiß auch nicht, ne, wie es mir dabei geht, wie sich das anfühlt, wie das halt ist, so mit den Schuhen ins Wasser, damit schwimmen und dann wieder, ja, mit den nassen Schwimmsachen beziehungsweise Laufschwimmsachen dann zu laufen und so weiter. Und dann auch noch zwei Abschnitte, die relativ lang sind, ne, 4,1 und 4, die kommen auch nacheinander und dazwischen ist ja, diese 930 Schwimmen. Ja, also ich bin schon sehr gespannt.
Ja, also ich kenne das ja vom Spartan Race so ein bisschen. Der in Düsseldorf hatte ja sehr viele Schwimmabschnitte und ja, also das Laufen danach mit den Schuhen finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Aber das Schwimmen mit den Schuhen finde ich irgendwie nicht so, weil irgendwie erstmal hast du halt Schuhe an, du bist halt nicht irgendwie barfuß, was man sonst immer gewöhnt ist und es ist halt ein etwas anderes Gefühl und ich finde, man kommt halt nicht so richtig vorwärts, aber mit den Paddles sollte es doch schon klappen.
Ja, erstmal das und zweitens, du hast ja auch Neo an und das ist ein ganz anderes Schwimmen, ne? Also das, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann.
Ja, vergleichen bestimmt nicht, aber wie gesagt, das mit Schuhen.
Ja, es gleicht sich ja aus, ne? Und durch halt Pedals und halt Neo, dass die auch so ein bisschen Auftrieb gibt, wobei die Swimrun Neos ja so auch nicht so mit den Triathlon Neos zu vergleichen sind, ne, sind auch dünner her vom von der Dicke, ne, sie sind deutlich dünner und beweglicher. Ja, also es wird cool.
Ja, wir haben ja schon einen kleinen Plänchen gemacht, wie wir ins Rennen gehen wollen, aber da brauchen wir jetzt ja nicht drauf eingehen. Aber die Frage ist immer noch, was nehmen wir noch alles mit, außer Paddles?
Ja, also das ist eine individuelle Geschichte. Also ich kann dir da jetzt, ich weiß es nicht, was dir da lieb ist. Also ich meine, ist halt schlecht für dich, für Wettkampf was zu nehmen, was du im Training nicht ausprobiert hast, ne? Und ich rede jetzt zum Beispiel vom Poolboy. Würde dir vielleicht entgegenkommen, aber du trainierst jetzt mit keinem. Damit zu laufen und damit zu schwimmen, jetzt erstmal im Wettkampf, ist vielleicht keine gute Idee.
Ja, mein Problem, ich habe auch schon überlegt, ob ich einen neuen holen soll, aber den dann kaputt zu machen, damit man den irgendwo befestigen kann, also theoretisch müsste man einfach ein Loch rein mit einem Schraubendreher oder so reinmachen und dann irgendwie so ein, ja, so sowas wie ein Seil oder dass man sich irgendwie ums Bein befestigen kann, damit das beim Laufen halt nicht stört, aber.
Du kannst dir die Arbeit auch sparen, weil mittlerweile gibt es ja auch Poolboys, die haben die Vorrichtung schon eingebaut. Ja, also.
Ich habe mal noch welchen gesucht, die habe ich ehrlich gesagt nicht so gefunden und ich habe nur Anleitungen gefunden, wie man selber eins zusammenbaut.
Also ich schicke dir ein paar Links, die kannst du auch gerne mal in die Shownotes packen, wenn die Leute interessiert sind. Es gibt mittlerweile wirklich Poolboys in wirklich allen Größen, also von klein bis monstergroß. Die sind schon auf Swimrun ausgerichtet, haben die ganzen haben alles drum und dran, dass du die einfach zum Wettkampf nehmen kannst und damit schwimmen kannst. Also da brauchst du selbst nichts zu machen. Einfach das Ding umbinden und ja, damit schwimmen und laufen.
Ich war ja wo ich die Paddles ausprobiert habe, in dem war auch eine Schwimmerin bei mir auf der Bahn und die hatte einen ganz kleinen Poolboy dabei. Da habe ich auch gedacht, oh, das ist ein praktisch, den kann man sich einfach unter die Achseln klemmen oder in der Hand halten. Das ging ja, also der war echt. Ja,
vergiss nicht, du hast Paddles noch in der Hand und damit läufst du auch nicht, sondern die ziehst du aus und hältst auch in der Hand.
Aber ich habe jetzt so gedacht, wir drehen die einfach um. Also weißt du, lassen die am Handgelenk und drehen die einfach
um. Also meine Paddles kannst du nicht am Handgelenk lassen, irgendwann schnüren sie mir die Hand ab. Also die ganze Zeit, die ganzen 10 Kilometer und die knapp 3 Kilometer Schwimmen, die anzuhaben, ist für mich deutlich zu lange. Also mit meinen könnte ich das nicht. Nee. Ich muss sie aber auch so haben, wie ich sie habe. Ich habe schon einiges ausprobiert, bisschen lockerer, bisschen fester, wie ich sie jetzt habe. Und so wie ich sie jetzt habe, so passt es mir am besten. Aber mir ging das schon oft durch den Kopf, dass jetzt irgendwie länger damit laufen, auf keinen Fall. Vor allem ist das, glaube ich, auch beim Laufen gar nicht so gut, ne? Wenn du die Paddles irgendwie anhast, das bremst ja auch irgendwie, oder?
Ja, kommt drauf an, was für den Winter weht.
Ja, nee, also ich würde sie auf jeden Fall ausziehen.
Ja, ich Bin auch mal gespannt, also da ja manche Laufabschnitte nicht so lang sind, kann man die auch dann zu denen halt auch anlassen, würde ich mal meinen. Wenn du jetzt 600 Meter läufst oder so, dann brauchst du die halt auch nicht ausziehen bis zum nächsten.
Also der einzige Abschnitt, wo ich mir denke, dass ich sie anlassen würde, wären diese 200 Meter beim zweiten Lauf. Aber das wäre das Einzige. Ich glaube, 600 Meter wäre mir dann auch schon zu lang. Vor allem, du darfst nicht vergessen, du hast sie ja schon beim Schwimmen die ganze Zeit an. Ne? Also du darfst da nicht nur aufs Laufen gucken, du musst ja auch das Schwimmen gucken. Und das erste Schwimmen ist ja 750 Meter. Und ja, je nachdem, wie wir unterwegs sind, sind wir da schon so zwischen 13 und 15 Minuten, hast du die da schon an.
Ja. Naja, werden wir bald sehen, wie es dann läuft. Ja, gut, ich habe einen Trainingswettkampf gemacht vor 2 Wochen.
Ein Trainingswettkampf?
Ja. Ich muss jetzt nicht so großartig drauf eingehen, das kann man ja bei den Jungs vom Laufen Liebe Erdnussbutter, kann man sich ja da mal
die naja, ganze die, aber sorry, dass ich dich unterbreche, aber eine Sache, du kannst auf jeden Fall mal auch so aus deiner Sicht da den Wettkampf mal kurz beschreiben, das wäre schon interessant, weil die Jungs von Erdnussbutter haben es ja auch getan und haben da auch so ein bisschen zu erzählt. Und ja, deine Sicht der Dinge würde mich und bestimmt auch die Zuhörer auch interessieren.
Ja, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Ich brauche da jetzt auch nicht auf die anderen großartig eingehen. Das wurde ja schon bei Laufen Liebe Erdnussbutter in 1,5 Folgen jetzt gemacht. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht kann ich es ja dann noch erzählen. Und ja, also es fing eigentlich alles damit an. Eine Woche vorher, also ziemlich genau eine Woche vorher, erreichte mich eine Anfrage, ob ich Lust drauf hätte, beim WAEW-Staffel mitzumachen. Also ich war eigentlich nicht abgeneigt, aber ich musste es zu Hause nochmal abklären. Da habe ich auch das Okay bekommen, deswegen ging es dann quasi, habe ich dann zugesagt. Aber da ich ja eigentlich schon so ein bisschen wieder aus dem Training raus bin, konnte ich quasi auch nur noch eine Einheit machen und mehr ging halt auch nicht. Also ich hätte jetzt auch nichts mehr reindrücken können vom Training her. Von daher hatte ich mal einen etwas längeren Lauf gemacht, einen Halbmarathon am Sonntag vor dem Wettkampf. Und ja. Ja, also wir hatten, also ich muss erst mal sagen, den Tim und den Matt, den kannte ich jetzt nicht, den vorher zumindest nicht. Und aber wir hatten uns da an dem Freitag, genau, an dem Freitag davor, vor dem Wettkampf, der war ja am Samstag, hatten wir uns getroffen. Und ja, also ich wurde super aufgenommen von vornherein, wir haben uns super verstanden und fand ich echt klasse, wurde super aufgenommen. Ja, dann waren wir nochmal zusammen essen, einen kleinen Matchplan machen, wie wir auch zu den jeweiligen Stationen kommen, weil ich muss ja sagen, der WHEW ist ja super organisiert für einen 100-Kilometer-Lauf, so verpflegungstechnisch und so, also und stellenweise musst du auch über Straßen, da wurden dann halt auch Leute positioniert, die dann die Autos aufgehalten hatten, wenn Läufer kamen. Also von daher für einen Wettkampf, den quasi in einer Riesenrunde läufst, also schon ganz, ganz gut organisiert, zumindest das, was ich halt auch gesehen habe. Wir hatten extra eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe dafür organisiert sozusagen, aufgemacht und da hatten wir halt geklärt, wer was läuft. Mir war das eigentlich egal, also von daher, da ich ja sowieso hier bei mir viele Berge laufe, habe ich auch gesagt, ich laufe auch bergig, das ist mir eigentlich egal. Da der Tim hatte mir erzählt, dass er halt erst 2 Wochen wieder im Training war, weil er Knieschmerzen hat oder Knieprobleme hatte. Und deswegen hat er drum gebeten, halt die dritte Etappe zu laufen, was am flachsten und leicht bergab ging. Und ja, dann mussten wir uns halt quasi ein bisschen aufteilen, wer was nimmt. Der Matt wollte halt, glaube ich, die erste laufen. Und der Daniel hat dann gesagt, er läuft auch gerne dann halt schnell und bergab. Dann haben wir das halt so quasi so ein bisschen organisiert. Dann war ich halt der Letzte und ich musste dann fast 15 Kilometer leicht bergauf. Also es waren auf 14 Kilometer 200 Höhenmeter, wo ich sagen muss, Also ich hab mal eine Woche später jetzt hier, wo ich mir langen Lauf hatte, hatte ich mal getestet. Also vor mir zu Hause, wo du mal so 1-2 Kilometer abziehen musst, bis hoch auf den Köppel sind es fast 11 Kilometer. Das heißt, es sind 9 Kilometer bergauf bei mir. Und genau nach bei den 9 Kilometern, als ich berghoch gelaufen bin, danach fingen so langsam so auch die Müdigkeit und die Probleme an, dass ich auch das Tempo nicht mehr halten konnte und so. Und also vom Training her war ich bis 10 Kilometer super ausgelegt, aber dann die letzten 4 Kilometer, die waren schon echt anstrengend. Ja, aber nochmal kurz zurück. Wir hatten uns ja dann so ausgemacht, dass wir uns vorher alle treffen, was so kleine Verwirrung vorher war, weil der Matt dachte, warum sollen wir alle um 7 Uhr beziehungsweise um halb 7 hier auftauchen und obwohl wir ja nicht laufen. Aber wir wollten ihn ja natürlich ein bisschen anfeuern und Daniel hat mir das auch so weitergegeben, dass wir uns da treffen. Da bin ich davon ausgegangen, dass wir uns um 6:30 halt treffen und mit Matt mal zusammen den Start, beim Start anfeuern. Deswegen war das halt kein Problem, weil die Freundin vom Daniel dann uns angeboten hat, uns herumzukutschieren, was echt super war. Und ja, das hat dann super geklappt. Sind wir halt quasi mit der kompletten Staffel halt immer von einem Punkt zum anderen gefahren und haben dann die, ja, den einen durfte dann laufen, der andere wurde dann halt wieder mitgenommen. Also das war echt cool und das ging halt so einen ganzen Tag und das war halt so ein ganz cooles Erlebnis, muss ich sagen, weil ich glaube, viele haben das halt so gemacht, dass einer irgendwo hingefahren ist, der andere ist dann mit dem Auto wieder zurückgefahren. Am Ende waren die halt, sind auch oft welche nur ja mit 2 Leuten eingelaufen im Ziel. Also es hat sich dann so ein bisschen verteilt. Und ja, bis auf der Matt, der leider arbeiten musste, hatten wir ja quasi die komplette Staffel ständig beisammen gehabt und das war eigentlich auch ganz cool. Ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum Rennen, zu meinem Rennen. Also ich war ja der 4. Läufer und wir waren ja so weit von den Staffeln in Führung und wir waren auf, als ich dran war, waren wir 5. also von allen, von den Bike and Runs, die natürlich die schnellsten waren, die ersten 2 Läufer, beziehungsweise die ersten 2 Bike and Run Staffeln, ja, dominieren das ja quasi von vornherein, weil die ja halt sich oft abwechseln können und deswegen fast immer am Limit laufen können, zumindest. Und dann kamen 2 50-Kilometer-Läufer, also die wechseln dann in der Hälfte und, also das waren 2 Teams. Und dann kam schon der 100-Kilometer-Läufer, der erste, der Henning. Der hat auch eine super, super Leistung da, der wollte ja unter 8 Stunden bleiben, hat er dann am Ende ja auch geschafft. Und der ist dann halt an mir vorbeigelaufen. Kurz darauf kam halt der Tim vorbei und wir hatten dann halt tauschen können. Was ich dazu sagen muss, beim Henning, diese Staffel von ihm, die Pacepack Runners, die, ich sag mal so, wenn die frei gelaufen wären, hätten die uns auf jeden Fall abgezogen. Aber gut, deswegen waren sie auch nicht angemeldet, sondern die haben halt den Henning unterstützt. Der hatte ja auch Fahrradbegleitung, wo dann halt Proviant für ihn drin war und Verpflegung halt, Getränke für unterwegs und so. Und ja, die am Ende 2. geworden sind, die Pacepacks, die sind halt nur mit ihm gelaufen. Also, aber da waren schon echt fitte Jungs dabei. Also der dann später die 4. Staffel gelaufen ist, der hat dann, wir haben uns dann in Essen am Baldener See, hatten wir ja gewartet, da war der auch dabei und hat gesagt, ja, eine halbe Stunde kann ich aufholen, wenn er soweit der 3. Läufer so weit zurückfällt. Und dann habe ich auch schon gedacht, okay. Und dann sagte der Matt zu mir, ja, der läuft ja auch einen Marathon in 2:40. Okay. Also da hast du eigentlich gar keine Chance, wenn der frei läuft. Aber da er ja nicht frei gelaufen ist. Ja, der Henning ist allein vorbeigelaufen, also der Staffelpartner, der war irgendwie, hat dann abgehangen. Und dann kam ja schon der Tim, der hat dann mich übergeben und ich habe mich an die 2, ja, fünf, also die 2er-Staffel, die in den 50-Kilometer-Bereich dann wechseln, habe ich mich drangehangen und bin dann so ein bisschen hinterhergelaufen. Und von hinten hörte ich dann den vierten Staffelläufer von den Paceback Runners und ich dachte, oh nein, der wird mich jetzt voll abziehen und wir waren ja zu der Zeit die erste Staffel. Und dann habe ich ein bisschen Tempo aufgenommen, dass ich mich an ihn dran klemmen kann und bin dann mit 4,15er Schnitt, er hat mich dann irgendwann überholt, aber 4,15er Schnitt bin ich den dann hinterher. Bis ich dann Henning gesehen habe, dann habe ich nämlich, ach scheiße, der hat ja von vornherein gesagt, der wollte ja nur dahin, weißt du, der wollte ja nur zu ihm aufholen. Naja gut, dann bin ich halt mit 4,20er Schnitt komplett an dem vorbei und als weiter. Die Straßen waren aber auch nicht überall abgesperrt, muss ich sagen. Es gab so einen kleinen Weg, wo also Straßenwege sozusagen, aber das ist fast gar keine Autos sind da lang gefahren. Also außer das eine Mal, da bin ich nämlich gerade an Henning vorbei und dann kam so eine Straßenüberquerung und da standen zwei Autos, die sind da gerade lang gefahren. Ich einfach meine Hand ausgestreckt, so wie bei Terminator, wo der sagt, sprich zur Hand und bin einfach weitergelaufen und der zweite Fahrer, der hat Gott sei Dank angehalten, sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auf seiner Motorhaube gelandet. Und dann bin ich halt mit 4,20er Schnitt die nächsten 9 Kilometer quasi gelaufen, also den Berg hochgelaufen. Wie gesagt, der war jetzt nicht irgendwie so ein ganz steiler Berg, aber der hatte, ja, irgendwann hast du es halt gemerkt. Ja, und hab dann natürlich die zwei Staffelläufer, also die bei 50 Kilometer, die habe ich auch dann irgendwann eingeholt. Und bei Kilometer 14 so ziemlich, war so die zweite Verpflegung, da habe ich mir dann auch mal was genommen, weil ich irgendwann in den Nieren hatte ich Schmerzen bekommen. Und dann ist mir dann aufgefallen, dass ich bis auf den Kaffee habe ich gar nichts getrunken gehabt dann den Rest des Tages. Ich habe das irgendwie voll vergessen, als wir ständig unterwegs waren und dahin gefahren sind und dahin gefahren sind. Und ich habe einfach nicht mehr dran gedacht, irgendwann mal was zu trinken. Aber nicht so clever. Also habe ich mich an eine Verpflegung, wo es natürlich schon viel zu spät war, habe ich mich ordentlich verpflegt. Ich hatte so eine Handbottle dabei, die war dann auch schon bis dahin leer und habe dann die auch nochmal aufgefüllt. Und dann kam halt schon der das erste Zweier-Team und der hat mich dann auch irgendwann überholt und ja, ich musste dann ehrlich gesagt meinem hohen Anfangstempo von 4,20 auch Tribut zollen und habe mich dann so bei 4,40 eingependelt, auch bergab, da ging auch nicht mehr viel und die ersten 14 Kilometer, also wo es bergab ging, da war halt wie so eine, also das ist ja eine Bahntrasse, ja, also das war früher eine Bahnstrecke und da waren überall Bäume und du bist die ganze Zeit im Schatten gelaufen. Und ganz oben, da gab es einen riesenlangen Tunnel. Also ich hatte das Gefühl, der war 1 Kilometer, ja. Also wie du halt von den Zügen die Kilometer kennst, Tunnel kennst. Und da war so schön kühl drinne und dann sind wir halt da lang gelaufen. Da hat mich auch der Typ von den Zweierstaffeln, der erste halt, hat mich dann überholt. Und ich dachte, komm, bleib dran, aber der hat mir immer Stück für Stück ein bisschen was abgenommen. Und dann bergrunter hat er natürlich ein bisschen mehr Gas geben können. Und ich habe dann versucht, mein Tempo weiterzulaufen, aber dann, nach diesem, wo es dann quasi anfing, bergab zu gehen, gab es auch keine Bäume mehr. Das war dann quasi so wie, als würdest du in der Stadt, irgendwann bist du ja auch in der Stadt reingelaufen und das war einfach nur noch brütend heiß und du bist ständig in der Sonne gelaufen. Ja, das war dann, wurde dann immer schlimmer für mich, weil, ehrlich gesagt, ich habe dann gemerkt, ich laufe lieber im Regen. Und bei schlimmstem Wetter als in der brütend heißen Sonne, weil das hat mich echt zermürbt. Also so, ich glaube, so 3 Kilometer vom Ziel. Ich bin dann, ja, also ich hatte auch die längste Strecke mit 27,3. So bei Kilometer 24 oder so sieht man auch beim Strava-Schnitt. Da bin ich dann schon 5,10 oder so gelaufen, aber ich konnte auch gar nicht mehr. Also bergrunter ging es halt auch nicht ewig. Das waren dann, glaube ich, 6 Kilometer und die letzten 5 Kilometer musste ich dann im Flachen laufen und du bist dann schon wieder im Wuppertal und da waren überall Leute und ach, keine Ahnung. Und du bist halt wirklich in der Stadt dann gelaufen und auf dieser Bahntrasse und es gab einfach keine Bäume mehr. Und ständig in dieser Sonne zu laufen, das war schon echt anstrengend. Es gab dann kurz vorm Ziel, so einen Kilometer vom Ziel, gab es nochmal so einen schönen Tunnel, der einfach sowas von kühl war, dass ich dachte, ach, ich bleib jetzt einfach hier. Aber ich habe dann, aber du hast richtig gemerkt, wie der Körper runtergekühlt hat, weißt du, ich meine, du merkst richtig, dass die Kälte in deinen Körper reingeht sozusagen und das war echt ein angenehmes Gefühl und hat mir nochmal ein bisschen Kraft gegeben für die letzten Kilometer und dann standen auch mal Leute da, die das ja gecheckt haben, dass du halt vom WAEW bist, beziehungsweise die dann auch von irgendjemanden da anwesend wahrscheinlich waren, auch hier ein paar von den Paceback-Staffeln haben mich angefeuert. Ja, und dann irgendwann liefst du so eine kleine Kurve und dann hast du schon den Zielbogen gesehen. Und ja, dann war ich super glücklich und bin die letzten Meter wie auf Federn gelaufen. Dann kamen auch der Tim und der Daniel und dann sind wir gemeinsam ins Ziel gehanert. Und ja, dann waren wir Erster und haben es quasi gewonnen als erste Staffel. Das war quasi das erste und das einzige Mal wahrscheinlich in meinem Leben, dass ich mal irgendwo ganz oben auf dem Treppchen stehen werde.
Naja, sag niemals nie. Ja, auf jeden Fall, ja. Cooles Ding. Ihr habt das echt, echt cool durchgezogen. Ja, und dann habt ihr jeder einen Pokal fürs Nachtschränkchen mit der Eins vorne. Ist schon cool.
Ja,
habt ihr also euch auch verdient.
Ich fand es aber sehr cool, dass es halt für jeden Pokal gab. Auch zum Beispiel die Bike and Run Staffeln, die hatten noch einen anderen Pokal, also diesen, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, das oben drauf auf dem Pokal ist, weißt du, die hatten dann auf dem Bildchen nicht einen Läufer, sondern einen Läufer und oben so einen Fahrradfahrer noch drauf, weißt du, das war halt echt ganz, ganz cool gemacht. Das Einzige, was mir dann ein bisschen, ja, vielleicht ging es auch nicht anders, aber diese Siegerehrung, natürlich, wenn du dann weißt, dass du Erster geworden bist, bleibst du natürlich auch da und, laut Internet sollte so um 16 Uhr oder also zwischen 16 und 16:30 gemacht werden. Es war dann 16:45, als es dann endlich soweit war. Kann aber auch sein, dass sie auf die dritte Läuferin gewartet haben, weil das dauert natürlich beim 100-Kilometer-Lauf, bis dann so die letzten drinne sind, beziehungsweise die ganzen Platzierungen drinne sind, ja, so muss ich sagen. Und die dritte Läuferin, die kam um Viertel vor fünf, kam die erst rein. Also kann auch sein, dass es deswegen war, dass wir so lange warten mussten. Aber gut, wir hatten da halt jetzt uns zwar nicht gelangweilt, aber wir wollten ja eigentlich noch was gemeinsam aufnehmen, aber es wurde halt immer später und ich musste ja auch noch heimfahren und Daniel und die Maria mussten ja auch noch heimfahren und die haben ja noch eine längere Strecke als ich gehabt. Also da habe ich gesagt, also ja, wird ein bisschen schwierig, jetzt nochmal was großartig aufzunehmen, aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal irgendwie in einem Podcast irgendwie zusammenzukommen und da nochmal was aufzunehmen. Wäre ja ganz cool, auch mal die anderen zwei zu hören, was sie ja zu sagen. Aber ich muss echt sagen, ich ziehe ja meinen Hut vor der Leistung vom Tim, der wirklich zwei Wochen vorher anscheinend erst wieder ins Training eingestiegen ist und noch gar nicht so eine lange Strecke gelaufen ist. Hatte mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, da wir Erster waren und der Daniel an den Tim als, ich glaube, Dritter überhaupt abgegeben hat, also von den ganzen Läufern, weil der Daniel natürlich wie ein Wahnsinniger den Berg runter gesprintet ist und sich fast überfahren lassen hat. Ja, also das war, glaube, also da hatte ich so gedacht, na, nicht, dass er jetzt einen falschen Ehrgeiz entwickelt und, weißt du, wenn's Knie wehtut, trotzdem noch durchzieht und keine Ahnung was, anstatt vielleicht ein bisschen langsamer zu machen. Ja, also da.
Was bestimmt irgendwo der Fall war oder der Fall wäre, sollte er da irgendwie Knieschmerzen bekommen haben. Es ist halt so das Staffeleffekt, weißt du. Es ist halt, ich kenne das auch so, wenn man in der Staffel ist, dann will man eine Leistung bringen, ne? Man will die anderen irgendwie nicht hängen lassen und wenn man so weit vorne ist, dann erst recht.
Ja eben, gerade wie du sagst, also ich habe auch, bis der Tim gewechselt hat, also kurz davor, war ich eigentlich ganz entspannt, aber dann wurde es auch so langsam nervös und dann als ich auf mein Staffelwechsel gewartet habe, da war ich echt richtig nervös, weil wir hatten ja diesen Tracker, da konntest du halt sehen, wo er ungefähr ist und da wusste ich ungefähr, ja, das passt schon so von dem Dings, dass wir immer noch Erste sind, von den Staffeln zumindest. Ja, also ich sag mal so, die Konkurrenz ist da jetzt nicht riesig, ja, also wenn du jetzt bei irgendeinem großen Marathon startest, da hast du eigentlich gar keine Chance dazu gewinnen, da sind die richtig krassen Typen und die geben ja auf die 10 Kilometer wirklich, laufen die, was ich, 30er Schnitt und so, da bei so einem WAEW, da sind halt nicht, ja, da, die meisten konzentrieren sich ja eher auf den 100 Kilometer Lauf und Viererstaffel ist da so ein bisschen das kleinere Ding, sage ich jetzt mal. Und natürlich musst du auch Glück haben, egal bei welchem Lauf. Ich kann jetzt hier auch einen Lauf bei mir in der Gegend machen und wenn da keiner ist, der großartig schnell läuft, dann kann ich das Ding auch gewinnen. Ja, natürlich brauchst du dieses Glück auch, aber es gibt immer welche, die schneller sind. Also, aber wir hatten dieses Glück, beziehungsweise ja, die zweite Staffel hat sich eher auf den Henning konzentriert, der ja eine halbe Stunde nach uns reingekommen ist. Und dementsprechend irgendwo auch verdient gewonnen. Gerade.
Ja, also ich habe das Gefühl, ihr schmälert alle so ein bisschen eure Leistung. Also das haben die Edmonds Butter Boys auch so ähnlich wiedergegeben. Aber es spielt keine Rolle, finde ich. Also jeder hat die Chance, sich dort anzumelden. Und WHEW ist jetzt nicht, also kein Kleindorf-Läufchen, das es erst seit diesem Jahr gibt oder so. Man weiß es, man kennt ihn. Und jeder hat die Möglichkeit, sich dort anzumelden und dort zu starten. Und wenn ich da ist, kann ich gewinnen. Also ihr wart da, ihr wart an dem Tag die Schnellsten. Ihr habt die Pokale mit nach Hause genommen, ihr statt vorne an den Treppchen. Alles andere interessiert ja auch keinen. Und das ist ja bei dem Wettkampf genauso wie bei den Profis auch. Es gibt immer irgendjemanden, der ist schneller, der ist besser. Aber wenn er nicht da ist, kann er auch nicht gewinnen. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und das ist bei den Profis auch so. Also ich finde, man muss diese Leistung gar nicht schmälern und sich da jetzt nicht dafür rechtfertigen, dass man jetzt vorne auf dem Treppchen steht und gewonnen hat. Dass die Paceback-Runners angeblich schneller gewesen wären, das haben sie an den Tag für sich entschieden, dass sie es nicht wollen oder nicht konnten oder der Plan war anders. Und dann waren sie halt eben Zweiter. Weißt du, ich würde mich dafür jetzt nicht irgendwie rechtfertigen. Also das ist unnötig.
Wir sind den Erfolg einfach nicht gewohnt.
Ja, aber das wie gesagt, das habe ich schon bei den Edmonds Butter Boys gehört und ich habe mir gedacht, Jungs, man, es gibt überhaupt keinen Grund, sich dafür zu rechtfertigen. Das fängt bei ein 10 Kilometer Dorflauf und endet irgendwo bei irgendeinem Marathon. Wenn ich da ist, kann ich gewinnen. Der Erste, der Frankfurter Marathon, kann auch sagen, okay, ich hatte ja Glück, weil der Weltrekord hat er nicht da war. Das spielt aber keine Rolle, weißt du, so an dem Tag. An dem Tag sind die da sind, und von denen, die da sind, war er der Beste. Und so ist es bei euch beim WHEW. Punkt.
Ja, auch natürlich muss ich hier auch mal Matt seine Leistung auch mal hervorheben, der leider noch keine Stimme. Das hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil wir haben diesen kleinen Schnipsel, der ja nur fast 20 Minuten ging, und wir haben das einfach irgendwie verkannt, auch da gleich am Anfang, als wir bei Matt waren, auch mal was aufzunehmen, und denen seine Stimme fehlt halt so ein bisschen. Der hat ja zwar nach dem Rennen was dazu gesagt, aber davor hätte er auch mal was sagen sollen, weil wir haben ja immer jemanden, der davor, also der jetzt als nächstes staffelt, haben wir nochmal kurz aufgenommen, wie er sich fühlt, und dann der angekommen ist, hat auch nochmal seinen Senf abgegeben, und das haben wir ja quasi immer so gemacht, bis auf am Anfang, und das finde ich leider ein bisschen schade, aber gut, kann man jetzt leider nicht ändern. Nichtsdestotrotz, also Matt, seine Leistung ist genauso hoch einzuschätzen wie als andere, denn glaube ich, ohne ihn würden wir, glaube ich, gar nicht so weit oder hätten wir es gar nicht geschafft, weil er mit einer 4:20er Pace, ich sag mal, vielleicht sogar schwierigste oder zweitschwierigste, zumindest auch seine sehr hügelige Strecke, mit dem Henning da durchgeballert ist. Und ich weiß nicht, ob man das so gut gehört hat, aber der von den Paceback Runners der erste Läufer war, der Flo, der saß dann komplett kaputt in der Ecke, als die beiden ankamen, und ich habe ja noch einen Matt interviewt, der ganz locker da stand, und er sagte, ja, wir sind mit einem 4:20er Schnitt gelaufen und so, und dann hörst du nur von hinten, ja, es war 4:30, sollten wir eigentlich laufen, 4:25 hätte ich noch mitgehen können, und dann hat er jetzt auf dem Halbmarathon einen neuen Rekord gelaufen bei der Strecke.
Okay. Ja. Ja, vielleicht kann man den Matt mal irgendwann einladen, oder die Edmonds Butter Boys können ihnen vielleicht nochmal eine Stimme geben, damit er auch mal sich, ja.
Also Matt können wir sehr gerne mal einladen, können wir hier auch mal aussprechen, weil der Matt ist ja auch im Triathlon-Verein, und der hat jetzt seine Saison ist jetzt gestartet, habe ich gesehen, am Wochenende in Gladbeck, glaube ich, war es.
Gladbeck, ja.
Ja, da wäre es auch ganz
interessant. War der wohl aber nicht ganz zufrieden.
Nee, das stimmt, aber müssen wir jetzt auch nicht spekulieren.
17. Gesamt, 5. A-Klasse, naja, so spekulieren zu Zeiten von Instagram, Facebook und so weiter, spekuliert man da nicht. Er hat das ganz klar da gepostet, dass er unzufrieden ist.
Ja, gut, dass er unzufrieden ist, habe ich auch mitbekommen. Ja, wie gesagt, also man kann ihn da gerne mal einladen, das wird sehr interessant auch für uns.
Ja. Gut. So viel dazu, so viel zu eurem WHEW. Wie gesagt, Glückwunsch, und ihr habt wirklich wirklich alles super performt und verdient gewonnen, sauber durchgezogen.
Ja, dankeschön. Aber Wie gesagt, vielleicht müssen wir nächstes Jahr noch mal antreten, um die Staffel zu verteidigen. Aber ich muss ehrlich sagen, was das für eine Leistung war, muss ich noch mal hervorheben, denn wir haben noch mal ja vorher in dem WhatsApp-Chat wurden dann so die Ergebnisse vom letzten Jahr eingeblendet, also reingeschickt von 8:03 und so, und wir sind ja quasi wirklich eine halbe Stunde schneller gewesen als die Staffeln letztes Jahr. Also das war schon gute Leistung. Wir hatten ja unter 8 Stunden, wenn jeder so 4:45er Schnitt läuft, dann packen wir unter 8 Stunden, aber wir sind ja deutlich unter eine halbe Stunde, unter 8 Stunden geblieben, also 4:36 oder sowas haben wir gelaufen. Also es war schon bei der Hitze am Ende war das schon eine krasse Leistung. Na gut.
Gut, kurz zu Matt. Ich bin gerade nämlich auf seiner Strava-Seite und ich sehe was eigentlich gar nicht geht. Der Matt ist in vielen Podcasts Strava-Clubs, aber nicht bei der Wechselzone. Matt, was geht denn da? Also, oh, ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Podcasts, aber kein Wechselzone. Das macht mich etwas traurig.
Ja, wir lösen das nächste Episode auf, ob sich da was geändert hat.
Gut, vielleicht hört ihr uns auch gar nicht, wer weiß.
Ja, okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich habe jetzt noch ein Thema, bevor wir. Bevor wir das machen, du wolltest mir irgendwas vorher nicht verraten, ein Thema, das wolltest du jetzt hier in der
Episode. Genau, eine sehr coole Geschichte. Und zwar, gestern Abend habe ich mir im Bett quasi mein Kindle mal zur Hand genommen und dann aufgemacht und sehe da. Irgendwie ein Download war da irgendwie zugange und ich war sehr überrascht und sehr erfreut und ich habe es total vergessen, weil es schon eine Ewigkeit hier ist. Ich hatte das Jan Frodeno Buch jetzt und zwar eine Frage der Leidenschaft, das kam jetzt vor kurzem raus. Ich habe es mir, ich meine sogar noch letztes Jahr vorbestellt und es total vergessen. Also es ist schon wirklich, ich kann es gar nicht sagen, ob es letztes Jahr war oder Anfang dieses Jahres. Auf jeden Fall ist es schon lange her und ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt ist das Buch draußen und jetzt auch auf mein Kindle. Ich habe es natürlich auch direkt angefangen zu lesen. Macht sehr viel Spaß, es zu lesen, sehr interessant. Ich habe die ersten 2 Kapitel durch, sehr viele Einblicke in seine Kindheit. Erstmal in Deutschland, dann in Südafrika, kann ich jetzt schon, obwohl ich jetzt in Kapitel 2 bin, jetzt schon empfehlen. Also ich meine, ja, Jan Frodeno, also seine Autobiografie sollte schon für jeden Ausdauersportler irgendwo auch Pflicht sein. Ich meine, ist ja ein Ausnahmeathlet, der jetzt, glaube ich, in seiner Triathlon-Karriere alles erreicht hat, was man nur erreichen kann.
Das stimmt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er ein Buch
Ja. Doch, das ich meine mich auch zu erinnern, dass das jetzt irgendwie der Zeitpunkt, an dem das Buch rausgegeben worden sein sollte, irgendwie verschoben war und dann wurde es still irgendwie darüber, beziehungsweise ich habe da jetzt nichts mehr davon gehört und es total vergessen, aber sobald ich habe es halt gesehen, dass man es vorbestellen kann und ich habe es mir sofort geholt, vorbestellt. Kindle sei Dank, das Ding dann direkt, als es verfügbar war, ist halt gedownloadet und jetzt habe ich's und ja, macht Spaß zu lesen.
Ja, gut, ich werde mir das auf jeden Fall auch noch holen.
Ja, mach es.
Muss mal gucken.
Eine Frage der Leidenschaft
heißt ja, das. Ja, ich habe es gerade gesehen, ich sehe es gerade, aber ich muss mal gucken, ob ich mir das so hole oder auch auf dem
Ja, ich glaube, Ich werde mir das Buch auch holen. Also auf jeden Fall ein Hardcover. Ich meine, ich bin ja ein Buchliebhaber und habe super Bücherschränke und von Büchern, die es mir wichtig sind, beziehungsweise die ich gut finde, da hole ich mir auf jeden Fall nochmal das Buch, um es in der Hand zu haben.
Ich muss ja sagen, ich lese ja lieber Bücher, die man in der Hand haben kann, als jetzt auf dem E-Reader, aber E-Reader habe ich ein bisschen zu schätzen gelernt, da ich das auch in der Arbeit lesen kann, ohne die dann komplett dreckig und kaputt zu machen. Manchmal sehen die danach aus, nachdem ich die in der Arbeit hatte, das tut mir dann immer so ein bisschen im Herzen weh.
Ja, das geht mir genauso wie dir, also nur ich finde, ich hole mir das Buch beim Kindle, ne? Das ist ja auch zum Beispiel in Urlaub super praktisch. Ja, also ja. Du brauchst ja gar keine Bücher mitzunehmen, hast ja nur ein Kindle und hast ja tausende von Büchern drauf. Aber wenn ich jetzt ein Buch gut finde oder ne, Wenn ich es irgendwie haben will, dann hole ich es mir auf jeden Fall auch nochmal so.
Ja, so handhabe ich das momentan auch. Also ich hole mir eigentlich alle Bücher, die ich haben will, auch auf jeden Fall so. Und wenn ich dann jetzt weiß, ich lese das sowieso in der Arbeit, hole ich mir das halt auch nochmal auf dem E-Reader nochmal drauf. Oder halt für den Urlaub, dann kommt auch nochmal ein bisschen was dazu, wenn es soweit ist. Ja, gut. Das war zum ein Buchtipp von uns.
Ja, auf jeden Fall ein Buchtipp. Ja, erzähl weiter.
Also ich würde jetzt mein Thema nochmal ansprechen.
Ja, mach das.
Und zwar ist es gerade der Giro. Moment, jetzt habe ich gerade einen Fahnenflug.
Giro Italia.
Giro Italia. Ich wollte De Italia sagen, aber das wäre ja falsch. Giro Italia ist ja genau. Und das ist die erste Grand Tour des vom Chris Froome nach seinem, ich mach mal Anführungszeichen, Doping-Fall. Ja, und jetzt gerade am Anfang, wo sie, die sind ja in Israel gestartet, beziehungsweise Jerusalem am Anfang, glaube ich, und dann später in Tel Aviv gewesen, die ersten 3 Tage, was auch ein, muss man auch mal erwähnen, ein Novum war, dass sie so weit weg quasi gestartet sind. Und die mussten ja extra nochmal einen Urlaubstag, beziehungsweise einen Pausetag dazu verwenden, überhaupt wieder zurückzukommen nach Italien. Und also es war auch mal was Neues sozusagen. Aber ich konnte die ersten 3 Tage leider nicht sehen, weil ich da Nachtschicht hatte. Und ja, auf jeden Fall gab es einen riesen Hickhack um Chris Froome, da er ja, dass er das erste Mal wieder gestartet ist seit langem und da jedes Mal, wenn er aus dem Teambus ausgestiegen ist, gleich darauf angesprochen wurde und so. Und ich denke mal für jeder, der selber mal Sportler oder Sport getrieben hat, kann sich gut vorstellen, dass das einfach eine Riesenablenkung für ihn ist. Und ich glaube, dementsprechend läuft auch gerade seine Tour durch Italien.
Ja, also von meiner Seite gibt es da irgendwie nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich gucke mir natürlich sehr gerne Giro Italia. Ich glaube, von den 3 Rundfahrten ist es, glaube ich, für mich auch so immer die spannendste. Das ist wo richtig immer was los ist, weil bei den anderen natürlich auch. Aber ich mag irgendwo den Giro Italia. Chris Froome fährt etwas hinterher. Das kann sein, dass es auch da dran irgendwo liegt. Natürlich lenkt das auch ab. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Chris Froome interessiert mich jetzt nicht so sehr. Also ich beschäftige mich mit ihm nicht. Nehme ich jetzt auch so die Nachrichten so wahr oder so, aber das beschäftigt mich jetzt irgendwie nicht weiter. Ich komme leider auch nicht so sehr dazu, das zu verfolgen. Ich habe mir so die eine oder andere Etappe so als Zusammenfassung mal angeschaut, weil es mir interessiert hat, gerade so diese Sizilien-Etappen so auf dem Ätna oder jetzt die Etappe von Sonntag, die heutige Etappe, so gestern war ja Ruhetag, am Montag, die heutige Etappe wird ja auch, das ist die längste Etappe und da geht's sofort berghoch heute, ne? Also das wird nach dem Ruhetag auch sehr interessant, komme ich aber auch spät von der Arbeit heute und wird mir wahrscheinlich nochmal die Highlights angucken. Aber zu Chris Froome kann ich mehr nicht sagen und will auch mehr nicht sagen.
Ja, gut. Mal wieder, sag ich mal, ein Doping-Fall, wenn das wirklich einer ist.
Nein, das ist so ein halber vielleicht. Ich weiß es nicht.
Also
keine
ich persönlich
Ahnung.
Finde das
keine
auch Ahnung. Eigentlich eher so, ja, da wird viel mehr draus gemacht, das ist aber egal. Was ich gucke auch eigentlich sehr gerne in Giro, aber das Problem ist halt bei mir, genauso wie bei dir, also diese Woche komme ich fast gar nicht dazu und ich finde Highlights angucken so ein bisschen, ja, okay, also, ja. Finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt, wie jetzt das Rennen zu folgen, gerade wenn es, also ich gucke mir ja auch nicht das ganze Rennen, sondern vielleicht so ab der Hälfte oder wenn sie schon noch ein Drittel vor sich haben. Was ich halt eigentlich die ganze Zeit geguckt habe, war hier die Ankunft auf dem Ätna. Da musste ich auch an dich denken, weil du warst ja da, kamen dir da ein paar Sachen bekannt vor?
Ja, sorry, ich war etwas abgelenkt. Ja, ich habe natürlich das eine oder andere. Ja, ist schon etwas sehr, als ich da war. Aber die Gegend kommt einem ein bisschen bekannt vor, ja.
Okay, naja gut, dann vorgestern Sonntag, da konnte ich auch noch mal die Bergankunft sehen. Und
Sehr spektakulär. Ja, Simon jetzt, genau. Thibaut Pinot, den drücke ich sehr die Daumen. Weiß ja, ich bin ja Frankreich-Liebhaber und alles, was damit zu tun hat. Und Thibaut Pinot finde ich als Radfahrer sehr interessant. Ist Zweiter geworden, ist auch, glaube ich, Gesamtdritter. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er halt die ganze Tour mal vielleicht gewinnt. Denn man sieht, dass der von Jahr zu Jahr irgendwie besser wird und in so in der Gesamtwertung immer weiter nach vorne rückt. Mal schauen.
Ja, also ich denke, meiner Meinung nach, der Simon Yates, der sieht so stark aus, der hat schon bei der Ankunft am Ätna, obwohl er Zweiter geworden ist, seinem Teamkollegen, der in Führung war, also die Folge.
Ja, das war eine gute Zusammenarbeit, ja.
Ja, die Verfolgergruppe, die hat er ja einfach mal so stehen lassen und innerhalb von 30 Sekunden hat er zu seinem Teamkollegen aufgeschlossen, der aber ein Stückchen weg war. Fand ich sehr spektakulär und dann fand ich es richtig gut, dass er ihn obwohl er die 10 Sekunden, denke ich, auch gut gebrauchen hätte können, den Sieg überlassen hat. Und dann hat er jetzt am Sonntag ja mit der Bergankunft, die ja auch sehr schwer war, da hat er auch nochmal am Ende ein Ausrufezeichen gesetzt, indem er kurz 500 Meter davor den nochmal, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so abgenommen hatte. Das war schon, also der sieht schon sehr, sehr stark aus.
Ja, wobei, ne, sind ja noch paar Etappen und sind noch sehr viele schwere Etappen, man muss ja schauen. Ja, bald geht's
in den Norden, da wird's, denke ich, ziemlich hart.
Ja, wie sich das alles entwickelt. Wird spannend.
Gut, ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Kategorie Ironman.
Ja, du meinst Ergebnisse.
Genau, die Ergebnisse vom, oder ein paar, wir haben nur ein paar, es waren sehr, ja, sehr viele. Ja,
also momentan ist wirklich sehr viel los, ne, so in den ganzen Triathlon-Zirkus, aber auch nicht nur, ne, es gibt ja auch sehr viele Läufe, sehr viele, Radsportveranstaltungen, ne, Giro und so weiter. Wir haben uns die ausgesucht, wo die Deutschen mit dabei sind, weil ansonsten würde das Ganze, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Ich würde gerne anfangen mit 70.3 St. George in Utah, wo Sebastian Kienle auf Lionel Sanders getroffen ist und das Ganze wirklich, wahrscheinlich, ich habe es nicht live gesehen, weil es gab wieder gar keine Bilder, auch sehr, sehr spannend war, denn die Jungs sind so ziemlich zusammen geschwommen, sind nur beim Schwimmen 2 Sekunden auseinander, haben 15 Sekunden waren sie beim Radfahren auseinander und sind auch gar nicht so weit voneinander gelaufen, also es war sehr knapp, 3:41:11 für Sanders, 3:42:38 für Kienle, der Zweiter geworden ist. Das war ein sehr spannendes Rennen, das muss man schon sagen. Die Frauen möchte ich nicht außen vor lassen, die Paula Findlay aus Kanada hat in 4:15 gewonnen, Jenny Seymour aus Südafrika in 4:17 und die Nordamerikanerin Sarah True 4:17. Dann gab es ein Rennen in Frankreich, auch eine Mitteldistanz, 70.3, so, jetzt kommt's, mein nicht vorhandene Französisch, Paidei, oder so ähnlich. Andreas Bücherer hat sich den Sieg geholt bei gar nicht so einfachen Bedingungen, kaltes Wetter, Regen, aber eine sehr schwere Strecke in Frankreich. Der Bücherer hat das Rennen nach Hause gebracht. Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt so auf die Schnelle die Ergebnisse finde. Die habe ich jetzt natürlich hier nicht vorliegen. Ne, hast du die vorliegen? Ich habe jetzt leider keine Ergebnisse jetzt dazu.
Ja, warte, Moment. Ich sag's dir. Moment. Die Seite lädt gerade, aber ich kann dazu...
Ich kann zum Beispiel bei der Frauen kann ich sagen, dass die Französin Manon Garnier gewann in 4:24. Zweite war die aus Österreich stammende Lisa Hütthaller und dritte war die Engländerin Fenella Langridge in 4:28:24.
Also gewonnen hat
Andreas Bücherer.
André Bücherer in... Moment, ich muss jetzt gerade mal versuchen, das hier zuzukriegen. Weg. So. Nein.
Gut, Gesamtzeit von Büchel aber 3 Stunden 53,09.
Genau, 3 Stunden 53. Zweiter geworden ist Manon Genet in 4 Stunden 24. Und der dritte. Ach nee, das war die Frau. Also ich muss mal sagen, Iron Man muss mal ihre Seite überarbeiten, weil ich...
Genau, ich sehe die Seiten, das ist nämlich... Gut, lassen wir es. Es ist jetzt... gut, Büchel hat gewonnen, das ist wichtig. Alles andere ist nicht mehr so wichtig.
Gut, also so wie ich das sehe, an die Böcherin 3:53,09, dann Dennis Gebrot in 3 Stunden 58 und Kevin Morellet in 3 Stunden 58. Das bei den Männern, wenn ich irgendwie zu den Frauen komme, sage ich das auch.
Habe ich schon. Frauen habe ich schon.
Ach so, okay. Nicht dann.
Mitbekommen.
Nee, ich habe gerade gesucht. Also Iron Man tut uns einen Gefallen und überarbeitet eure komplette Seite mal. Ich meine, für so einen großen.
Tut uns dann Gefallen und geht offline. gut, ich würde sagen, das waren so zwei sehr, aus deutscher Sicht vielleicht interessante Ergebnisse. Wie gesagt, es ist momentan wirklich sehr viel los. Es gab ja auch jede Menge andere, Challenge-Rennen, beziehungsweise Ironman-Rennen, Mexiko, auch Exterra-Rennen und so weiter. Aber, die lassen wir außen vor. Das springt, glaube ich, hier ein bisschen den Rahmen.
Ja. Also, von meiner Seite bin ich fertig. Ich muss auch gleich laufen gehen noch.
Genau, du musst noch laufen gehen. Ich muss ja noch ein Video online laden, denn vielleicht nochmal zum Schluss können wir das nochmal verkünden, dass wir jetzt gemeinsam so unsere Geschichten aus der Wechselzone, die wir letztes Jahr schon angefangen haben, so ein kleiner V-Blog von uns, den man auf YouTube finden kann, jetzt etwas fortführen wollen. Speziell mit dem Hinblick auf den Swimrun in Aschaffenburg und vielleicht auch später danach in Hof, sollte es das klappen bei uns, wollen wir da ja einfach mal hin und wieder mal ein paar Videos drehen und von unserem Training erzählen. Wir werden auf jeden Fall unsere GoPros mit zum Wettkampf nehmen und da super Eindrücke von aufnehmen. Wir finden es schon sehr interessant, da es für uns das erste Rennen ist und so weiter, das alles nochmal so ein bisschen auch für uns, ne, so ein bisschen festzuhalten.
Ja, genau. Gut, also von meiner Seite aus wünsche ich euch noch einen schönen Resttag oder Nacht, wann ihr das auch immer hört. Und wie gesagt, immer schön weiterlaufen.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Ciao.